Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch über Paulus. Bei mir ist wie immer meine Freundin Lucia. Schön, dass du da bist, Lucia. Du bist Titularprofessorin an der Universität Basel. Ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Liebe Ulrike, ich finde es mega toll, dass wir heute ein Gespräch zu dritt führen können. Mit unserer Kollegin Claudia Janssen. Herzlich willkommen, Claudia.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Es ist eine große Ehre für mich, bei eurem Podcast mitzudiskutieren und natürlich freue ich mich auf eure Fragen.
Liebe Claudia, für uns ist es auch eine große Ehre, dass du heute dabei bist. Du bist Professorin für Neues Testament und theologische Geschlechterforschung an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Und du bist vielen Leuten bekannt, weil du nämlich viele Jahre bei den Kirchentagen die Bibelarbeiten gemacht hast, viele Jahre zusammen mit Luise Schottroff. Und du gehörst auch zu den Herausgeberinnen der Bibel in gerechter Sprache, aus der wir ja immer gerne lesen. Und das Besondere ist, dass du den ganzen langen Römerbrief übersetzt hast. Also, du kennst dich jetzt richtig gut aus mit dem Römerbrief und mit Paulus. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass du heute mit uns über Paulus und den Römerbrief reden kannst.
Ja, ich sag mal schon mal gleich, ich habe den auch die Überschrift anders übersetzt, der Brief nach Rom. Weil Römer, das klingt ja so, als wird es da nur Männer geben. Und das ist nun überhaupt nicht der Fall.
Genau, so heißen die Briefe in der Bibel in gerechter Sprache immer. Brief an die Gemeinde in oder von so und so. Das ist schon eine, das klingt wirklich schon anders, da hast du total recht. Du, Claudia, ich möchte jetzt einsteigen mit dem, ja, dem mühsamen Ruf, den Paulus hat. Weißt du, er gilt einfach auch heute noch als besserwisserischer Theologe. Und seine Briefe, die seien einfach schwer verständlich und es bringe gar nicht so viel, über sie zu predigen, bis man das den Leuten alles erklärt habe. Da sind sie längstens eingeschlafen. Und das sagten, also wirklich letzte Woche sagten mir das zwei gestandene Pfarrer in Basel. Die Briefe des Paulus würden sie eigentlich meiden. Die seien nämlich nicht für das 21. Jahrhundert geschrieben, sondern eben für das erste Jahrhundert. Dort hätten sie konkrete Fragen beantwortet. Aber für heute, das bringe eigentlich nichts, außer die Zähne sich auszubeißen. Und darum, Claudia, ja, was sagst du dazu?
Naja, das stimmt schon. Alle biblischen Texte sind vor Tausenden von Jahren geschrieben. Die hebräische Bibel ist noch älter, aber auch die Evangelien sind genau in dieser Zeit, sogar etwas später geschrieben als die Briefe des Paulus. Also wenn es für die Briefe gilt, müssen wir sagen, dann hat uns die Bibel insgesamt nichts mehr zu sagen. Ich verstehe es, dass es vielen Menschen der Zugang zu Paulus schwerfällt. Aus meiner Sicht hat das aber mehr mit dem Studium dieser gestandenen Pfarrer oder Pfarrerinnen zu tun, als mit den Briefen selbst. Also das, was ja über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte gelehrt wurde über Paulus. Und deswegen ist es so wichtig, auch einen feministischen Blick in die Briefe zu tun. Einen feministischen, einen sozialgeschichtlichen, ja auch einen queeren Blick in die Briefe. Und plötzlich fangen sie so an zu sprechen, dass sie auch in der Gegenwart doch einiges zu sagen haben. Das ist meine Erfahrung und in diesem Semester lese ich in der Kirchlichen Hochschule genau den Brief nach Rom und mein Eindruck ist, da kommen wir schon auf sehr aktuelle Fragen zu sprechen.
Claudia, das klingt ja total interessant. Also du sagst, es liegt gar nicht an dem Brief, sondern es liegt daran, wie er uns vermittelt worden ist in unserem Studium. Und du machst da jetzt so eine ganz große Facetten auf. Also was meinst du denn, wie hat sich das Paulusbild für dich jetzt verändert mit deinem Blick auf die Texte? Und was ist das Spannende, was du deinen Studierenden und uns näher bringen kannst an Paulus?
Wir bleiben mal am Brief nach Rom, weil das an dem bin ich gerade, aber das kann man auch für die anderen Briefe machen. Aber an dem finde ich es besonders toll. Also ich sag mal einen Trick, den ich habe. oder vielleicht ist es gar kein Trick. Ganz am Ende des Briefes, in Kapitel 16, ist so etwas, das nennt man Grußliste. Ich vermute, alle, die überhaupt mal Paulus' Briefe gelesen haben, haben darüber weggeblättert. Aber das ist für mich das spannendste Kapitel und sozusagen die Tür in den Brief. Das ist nämlich ja sowas wie die Adressenliste, an wen Paulus das schreibt. Und da gibt es eine ganze Reihe spannender Frauennamen auch und Männer, wie die charakterisiert werden. Aber vor allem gibt es ganz am Ende auch noch ein kleines Empfehlungsschreiben. Aha. Nämlich an Phoebe, die wird Schwester genannt, also die gehört zur Gemeinde. Also Paulus und die anderen, die den Brief geschrieben haben, die saßen in Korinth und da gehört sie hin. Und sie war da wichtig, auch gerade für Paulus, der sagt, oh, sie hat mir Schutz geboten und vielen anderen auch. Und die reist nun nach Rom. Spannend, wenn man sich das mal vorstellt, eine Frau alleine mit vielleicht Geschäftsreisende und einem langen, beschwerlichen Briefweg. Und sie transportiert diesen Brief. Und das muss man sich in der Antike so vorstellen, dass diejenigen, die den Brief überbracht haben, die mussten vertrauenswürdig sein. Und die waren nicht sowas wie heute die Post einfach nur, die haben die da nicht mehr hingebracht, sondern auch gelesen und interpretiert. Also das muss man sich so vorstellen, sie verkörpert diejenigen, den Paulus, die den Brief geschrieben haben. Und ich höre mir diesen Brief an mit der Stimme der Phoebe. Und dann klingt der plötzlich schon ganz anders. Und ich stelle mir vor, wie sie da nach Rom kommt, in die kleinen Werkstätten, ja, die ganz kleinen Gemeinschaften. Wir können uns sie gar nicht klein genug vorstellen. Und da liest sie diesen Brief vor und ja, bringt ihre Interpretation, ihre Botschaft mit. Und das erleichtert das schon mal, weil ich sag jetzt mal, ich habe ja gesagt, die meisten hören oder sehen vielleicht noch den erhobenen Zeigefinger, der autoritäre Paulus, den kennen wir natürlich auch von vielen Abbildungen. Und über Jahrhunderte haben sich auch die evangelischen Pfarrer, die Autoritären mit ihm identifiziert und dann möglichst auch noch, ja, sozusagen so in ihren Übersetzungen oder das, was sie gebracht haben, da ist es der Moralapostel, der Frauenfeind. Und es verändert sich schon, und das können ja alle, die diesen Podcast hören, mal ausprobieren, wenn wir die Stimme der Phoebe hören und wie sie das erklärt und wie sie die Worte spricht. Und dann klingen sie schon etwas anders.
Das ist ein guter Einstieg, denke ich. Das sagt eigentlich auch, dass die Phoebe die erste Paulus-Interpretin überhaupt ist, also bezüglich Brief an die Gemeinde in Rom, ja, ist sie die erste Paulus-Interpretin. Und dann klingt ja, es schon anders, so wie der Titel auch anders einsteigen lässt, anstatt Römerbrief, ja.
Genau, und dann, und das ist auch total spannend, wenn man mit dem 16. Kapitel beginnt, stellen wir fest, Paulus hat den Brief gar nicht selbst geschrieben, sondern Tertius, der Schreiber. Und Paulus macht nur noch so einen kleinen Krakel hinten drauf. Also, und der Tertius, das ist auch eine total spannende Gestalt, ist wahrscheinlich Sklave, der Dritte. Und das ist in der Antike so. Briefe wurden nie von einer Person geschrieben. Und diese ganzen Bilder, die sind richtig irreführend. Da sitzt so Paulus so ein bisschen so wie Luther in der Wartburg und schreibt den Brief, ja?
Ja, Claudia, darf ich dich ganz mal kurz unterbrechen, weil wir wollten auf die Stelle zurückkommen, aber das macht nichts. Ich kann die jetzt auch vorziehen, weil das passt jetzt so gut rein, dass du die Stelle erwähnt hast. Und für unsere Hörer und Hörerinnen würde ich die Stelle einfach mal gerne vorlesen, damit die dir folgen können, was du jetzt gerade erklärt hast. Ja, du hast ja erklärt, Phoebe liest den Brief vor und eigentlich ist Paulus gar nicht der Schreiber des Briefes, so in der Art, ja, oder nicht der Alleinschreiber. Und damit jetzt alle wissen, worüber es geht, du beziehst dich da auf die Stelle von Römer 16, 21, ne? Ich lese das mal vor. Ja. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius, Jason und Sophipater, meine Stammverwandten. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßt euch Erastus, der Stadtkämmerer, und Quartus, der Bruder. Also genau diese vielen Menschen hast du gerade im Blick gehabt, nicht wahr?
Ja, und du hast mal nicht aus der Bibel in gerechter Sprache vorgelesen. Das habe ich auch gehört. der Bruder im Herrn. Aber gut.
Da ist noch was zu üben, Anja.
Und Stadtgeber.
Aber die Namen
genau,
stimmen.
Genau. Ja, die Namen stimmen. Aber da merkt man schon, und ich finde es auch gut, ich benutze auch ganz viel unterschiedliche Übersetzungen, aber wie der Ton sich ändert, je nachdem, ob da steht der Herr oder im Namen der Lebendigen, plötzlich verändert sich was. Die Texte setzen dich in Bewegung. Deswegen ist es für Paulus gerade ganz wichtig, dass wir unterschiedliche Übersetzungen wählen. Mhm. Und hier sieht man, ja, da ist ein ganzes Autorenteam, ein Kollektiv. Also mittlerweile gehen wir für die Evangelien ja davon aus, dass die eine lange mündliche Überlieferungsgeschichte haben. Das müssen wir bei den Paulusbriefen auch im Blick haben. Und wenn da ein Wir steht, und das ist durchgängig, wenn man mal in den Brief schaut, ganz selten sagt da mal jemand ich, müssen wir diese vielen Stimmen hören. Die Phoebe ist vielleicht dabei. Und das Besondere hier dran, auch an diesem Gruß, den du gerade vorgelesen hast, ich, Tertius, der hat ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Im Griechischen steht da ego, also ich schicke euch Grüße. Das heißt, der gehört zur Gemeinde dazu und er kennt auch die Leute in Rom. Also vielleicht Priska und Aquila, die haben ja vorher auch in Korinth gelebt. Also wir müssen davon ausgehen, dass diese ganzen Gemeinschaften einen ganz engen Kontakt zueinander hatten, Beziehungen gepflegt haben. Ja, Paulus kennt auch einige in Rom persönlich, also zum Beispiel den Rufus und seine Mutter. Er sagt, die ist ja auch für mich eine Mutter geworden. Also das, was wir da ganz am Ende sehen, ist ein ganz lebendiges Netz von Beziehungen. Und da ist Paulus nicht der einzige, die einzige autoritäre Stimme, sondern ja, zumindest hören wir ganz am Ende den ganz selbstbewussten Tertius. Und ganz klar ist, wenn man sich einen Prozess des Schreibens anguckt, da wurden erst Entwürfe geschrieben auf Wachstafeln und es wurde diskutiert und Tertius hat das vielleicht nochmal vorgebracht. Und ganz am Ende wurde das auf das kostbare Papyrus geschrieben und also auch das Schreiben eines Briefes ist ein langer Prozess, wo viel geredet, viel geschrieben und ganz am Ende wird ein Brief losgeschickt, den Phoebe nach Rom transportiert und da natürlich auch wieder ins Gespräch bringt. Also sozusagen, dass wie wir häufig die Paulusbriefe gelernt haben zu lesen, als ja, da ist sozusagen die erste Dogmatik, also kirchliche Gründungsurkunde oder was man alles findet und ja, die einzelne autoritäre Stimme. Ich frage mich immer, was hätte Paulus denn davon? Der schreibt an eine Gemeinde, die er nicht kennt, an Menschen, die er zum Teil persönlich kennt, mit denen er befreundet ist, mit denen er zusammengearbeitet hat. Mit Andronikus und Junia hat er im Gefängnis gesessen. Also warum sollte dieser Paulus autoritäre Weisheiten, Wahrheiten verkünden wollen und diese Menschen einschränken, sondern es geht eben darum, sie zu gewinnen, das, was ihm wichtig ist, weiterzutragen.
Mhm. Jetzt haben wir ganz schön, wie deine Studierenden oder Lernenden auch, uns an den Brief an die Gemeinde in Rom genähert, also vom Anfang, vom Titel her und vom Schluss, der Grußliste und dem Schreibenden, also einem Sklaven, der hörbar ist in einem schriftlichen Text, das ist ja wirklich etwas ganz Seltenes. Aber jetzt möchten wir auch in den Brief, also in die zwischen Anfang und Ende, in die Zwischenzeilen kommen, Claudia. Wir möchten ja in unserem Podcast immer auch eine Bibelstelle genauer angucken. Und wir haben ja zusammen besprochen, dass wir aus dem 12. Kapitel des Briefes die ersten Verse lesen und so unsere Hörerinnen und Hörer wirklich in das Schreiben hineinnehmen. Ulrike, magst du mal aus der Bibel in gerechter Sprache, also aus Claudias Übersetzung, die ersten Verse für uns vorlesen?
Aber natürlich gerne. Ich ermutige euch, Geschwister, verlasst euch auf Gottes Mitgefühl. Und bringt eure Körper als lebendige und heilige Gabe dar, an der Gott Freude hat. Das ist euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht euch von den Strukturen dieser Zeit frei, indem ihr euer Denken erneuert. So wird euch deutlich, was Gott will. Das Gute, das, was Gott Freude macht, das Vollkommene. Und Claudia, wenn ich deine Übersetzung höre, also von Anfang an, ja, ist das total anders. Du schreibst, ich ermutige euch, Geschwister. Die Lutherbibel dagegen schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern. Und dann haben wir da mit der anderen Übersetzung gleich so ein Zeigefinger-Apostel, aber ermutigen ist ja was anderes als ermahnen. Wie bist du zu dieser Übersetzung gekommen mit dem Ermutigen und Ermahnen?
Ja, ich finde das gut, dass wir diesen Text lesen. Ich finde allein, wir könnten über das erste Wort sprechen und dann wird schon deutlich, wie es anders klingt, wenn Worte anders übersetzt werden. Und da im Griechischen steht ein Wort, das heißt Parakaleo. Wenn ich das auf Griechisch sage, dann kennen das vielleicht einige im Johannesevangelium, da ist der Paraklet. Das ist genau dasselbe Wort und da gibt's in der Lutherübersetzung den Tröster. Da kommt nicht der Ermahner und spricht von der Liebe und Freundschaft unter den Jüngern und Jüngerinnen, wenn Jesus weggeht, sondern der Paraklet bleibt und spendet ihnen Trost. Und das, so könnte ich dieses Wort auch übersetzen. Ich tröste euch ich rufe euch herbei. Und das ist eine Besonderheit. Griechische Wörter, oder eigentlich kennt man das aus fast allen Sprachen, die haben ein Spektrum von Möglichkeiten, wie ich sie wiedergebe. Und es ist immer eine Entscheidung. Also jede Übersetzung ist eine Entscheidung, eine Interpretation dessen, wie ich mir die sprechende Person vorstelle. Und wenn ich jetzt den autoritären Paulus habe, du hast schon gesagt, der erhobene Zeigefinger, und dann sage ich, ich ermahne euch. Wenn ich mir einen Bruder unter vielen Geschwistern vorstelle, der da in Korinth irgendwo sitzt mit dem Tertius und Sosipater und wer auch immer da ist und Phoebe. Und der weiß, wie es ist, in einer Großstadt zu leben. Und gerade in Rom, also die sind da in den Slums. Transtiberim, das heute kennen wir das als Trastevere, ein schönes, tolles Stadtviertel. Das war damals außerhalb der Stadt oder an der Via Appia, haben die Menschen in sowas wie Slums gelebt und haben versucht zu überleben. Und soll er die denn ermahnen? Oder sagt er, ja, es braucht Mut, gegen den Strom zu schwimmen, auf diesen Gott Israel zu vertrauen, mitten in der Stadt, wo der Kaiserkult herrscht. Deswegen habe ich mich entschieden, diesem Paulus oder diesem Team Paulus das anders wiederzugeben, sondern zu sagen, was brauchen denn die Menschen, dass sie als Gemeinschaft zusammenleben, dass sie der Gewalt, die um sie herum ist, widerstehen können. Und dieses ganze Kapitel 12 zeigt, das ist fast so wie manche Forderungen, die dann kommen oder Anweisungen, die klingen so wie Handlungen zum gewaltfreien Widerstand. Also wenn sie euch verfolgen, dann segnet die Menschen. Ja, wenn andere kommen, seid gastfreundlich. Also es geht eben darum, wie können wir als Leib Christi, als Körper des Messias, als Hoffnungskörper, das Wort kenne ich von dir, Lucia, wie können wir zusammenleben? Und dazu brauchst Mut. Also ich ermutige euch.
Genau, da hänge ich gerade noch ein, weil in der Lutherübersetzung ist ja dann die Rede von Leib und Opfer. Und ich meine, und du schreibst, eure Körper als lebendige und heilige Gabe darbringen. Das ist auch so eine ganz andere Perspektive, die du damit eröffnest. Und ich glaube auch für viele Frauenohren ist das entsetzlich. Die bekommen Schreikrämpfe, wenn sie ihren Leib als Opfer darbringen sollen, und das ist christlich, oder? Und wenn sie ihre Körper leben und schützen wollen und aufrecht gehen wollen, dann ist das extrem. Also so war es ja über Jahrhunderte, wenn nicht über Jahrtausende. Von ihnen wurde verlangt, sich hintanzustellen und aufzuopfern aus Liebe etc. Und allein dieses als Gabe darbringen ist für mich was, das klingt einfach so anders. Mhm.
Ich habe mir fest vorgenommen, das Wort Opfer benutze ich gar nicht mehr. Das ist so missverständlich. Da sind wir im ganz anderen Denken, was die beiden Pfarrpersonen, die am Anfang gesagt haben. Mhm. Das ist eine kultische Sprache. Und Paulus lebt noch ganz selbstverständlich im Opferkult des Jerusalemer Tempels. Da ist er regelmäßig, da opfert er selbst, da geht er hin. Als Jude ist er ganz, ganz, ganz vertraut mit der metaphorischen Sprache, die weiß, was Opferkult ist. Und da sind sozusagen, da geht es drum. Also wir kennen das noch Erntedankfest. Also wir bringen den Kürbis auf den Altar im Herbst. Das ist Opfer, so wie Paulus sich das vorstellt. Also ein Dank, eine Gabe, die daraus erwächst. Wir sind reich beschenkt und als Zeichen dieses Dankes legen wir unsere Gaben auf den Altar. Und so müssen wir uns das vorstellen. Und deswegen ist Opfer wäre, wenn wir im kultischen Denken sind, ist schon richtig übersetzt. Also, und da merkt man auch wieder, es geht nicht um richtig und falsch, sondern welche Assoziationen ein Wort hervorruft. Und deswegen habe ich mich erstmal für Gabe entschieden. Und dann hat das Deutsche noch eine Besonderheit. Wir unterscheiden nicht zwischen Gewaltopfer, jetzt sage ich es mal im Englischen, da heißt es Victim, und einer heiligen Gabe, also diesem Dankopfer, das wäre im Englischen Sacrifice. Und im Deutschen sagen wir einfach für beides Opfer. Und das ist, auch wenn wir dann auf Christologie gucken, ganz, ganz wichtig. Im Griechischen ist Thysia, das heißt das Wort im Griechischen, was dahinter ist, nie Gewaltopfer, nie Victim, nie sozusagen der geschundene Leib sozusagen, sondern das, was wir hier haben, ist sozusagen der Ausdruck des Dankes. Ich könnte auch sagen, ich gebe meine ganze Existenz, das mein Leben, Handeln, Denken, ja, das widme ich Gott. Das möchte Paulus mit dieser kultischen Metapher sagen. Also mit Haut und Haaren bin ich dabei, mich für diesen Gott Israels einzusetzen. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Dieses im Griechischen ist ein Plural, bringt eure Körper. Ich kann auch sagen Leiber, das Soma im Griechischen ist mal, ja, also meint schon ganzheitlich, also die ganze Existenz. Das meint nicht nur jetzt den äußeren Körper, sondern auch Leib und Seele, Körper und Geist und Tun und Handeln, das ist eine Einheit und die ist in diesem Soma zusammengefasst und er spricht da tatsächlich diese Gruppe von Menschen an. Bringt eure Körper da als Gabe. Und das ist ja nochmal sehr deutlich als lebendig und heilige Gabe. Und da verändern sich auch die Körper, indem sie Gottesdienst leisten und da sage ich auch noch gleich was dazu, werden auch die Körper heilig. Das ist sozusagen in diesem Ganzen ein ganz spannendes Wechselspiel oder ein Kreislauf, den Paulus da beschreibt. Also bringt eure Körper als heilige Gabe da, lebendige Gabe, also sozusagen in diesem Tun, das ist ja auch was ganz Aktives. Neutestamentler Ernst Käsemann beschreibt das Ganze als Gottesdienst im Alltag der Welt. Also da geht es nicht um den Sonntagsgottesdienst oder Schabbat, wie wir da vielleicht uns vorstellen können im jüdischen Kontext, sondern das ganze Leben als Gottesdienst zu verstehen. Und das verändert die Körper.
Das gefällt mir sehr gut, dieser Gedanke. Und was mir jetzt auch nochmal so bewusst geworden ist, dass da nicht steht, mein Körper, sondern wir gemeinsam, also unsere ganze Gruppe und die Körper der anderen auch und dass da so eine Bewegung entsteht, die sich gemeinsam einsetzt und gemeinsam, wie du sagtest, auch überlebt und fragt, wie geht das? Wie können wir gut miteinander leben? Wie können wir Gott wohlgefällig leben? Und das klingt dann auch nochmal ganz anders, denke ich, wenn wir jetzt noch ein Stück weiter lesen, wie will denn diese Gruppe, die aus den Körpern aller besteht, zusammen leben? Und dann kommt der Satz, den ich auch so spannend finde, denn übersetzt du, schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht euch von den Strukturen dieser Zeit frei, indem ihr euer Denken erneuert. Also das Denken erneuert, das finde ich so gut verständlich und ich denke, ja, erneuertes Denken bräuchten wir auch heute und nicht mit dem Strom schwimmen auch. Aber nochmal, was hat dieser Satz damals für Paulus und die Gemeinschaft bedeutet, aus der er schreibt, mit der er schreibt? Und Wie hat das für die Menschen in Rom in den Ohren geklungen, wenn sie jetzt sowas gelesen haben? Schwimmt nicht mit dem Strom.
Das war ähnlich anstrengend wie heute, würde ich mal sagen. Vielleicht aber doch noch ein ganz kleines Stück zurück. Also so ein Leben gegen den Strom. Ich habe erstmal gesagt, es braucht Mut. Aber Paulus fängt gar nicht damit an, gesagt, gebt eure Körper, sondern, und das finde ich, deswegen will ich nicht besserwisserisch, sondern ich will nochmal drauf zurück, was er sagt, wie können wir das überhaupt tun? Er sagt, verlasst euch auf Gottes Mitgefühl, auf Gottes Barmherzigkeit. Also ganz am Anfang kommt sozusagen die Kraftquelle für den Mut, für dieses widerständige Leben. Das fließt quasi aus Gott heraus. Gott ist auf eurer Seite. Das sagt er gleich am Anfang. Gott fühlt mit euch, lebt mit euch, gibt euch Kraft. Ihr könnt eure Körper, euer ganzes Leben für Gott einsetzen. Und das macht wiederum Gott Freude. Also ganz am Anfang beschreibt er sozusagen so einen Kraftkreislauf. Und das finde ich ganz wichtig, weil wir haben das ja ganz oft, ich glaube, wir sind so protestantisch, auch viele sozialisiert. Man muss sozusagen doch so ein bisschen den Körper aufopfern und bis man gar nicht mehr kann und umfällt. Und hier ist am Anfang die Kraftquelle genannt, nämlich das Ganze fließt aus Gott heraus, aus Gottes Mitgefühl mit den Menschen. Gott sieht, wie es euch geht. Diese Parteilichkeit Gottes, die ist Paulus unglaublich wichtig am Anfang. Und ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Und die steht natürlich ja im Widerspruch zu dem, was die Gesellschaft von den Menschen fordert. Mhm. Und das Spannende, es ist ein Sprachbild, schwimmt nicht mit dem Strom. Ich sag's mal auf Griechisch, weil das ein ganz schwieriges Wort ist, erstmal auszusprechen. Mäs ist ja metiziste. Und da ist Schema drin. Also das Schema der Welt. Also nochmal Ernst Käsemann, der hat den Nationalsozialismus erlebt, der sagt, lasst euch nicht gleichschalten. Und das passt ganz gut so in die Großstädte oder gerade Rom. Das ist eine Stadt, die ist geprägt vom Kaiserkult. Und alle Leute sollen sich daran orientieren. Die Opfer sollen sie dem Kaiser bringen und nicht dem Gott Israels. Und sie sollen sich tatsächlich aufopfern. Also wir haben viele versklavte Menschen, auch die zu den römischen Gemeinden gehören oder und die haben eben keine Würde und die haben kein Recht darauf, eigenständig zu denken, zu handeln, sondern die gehören anderen. Und das sind sozusagen die Strukturen dieser Zeit, das Schema der Zeit, das die Menschen zwingt. Ja, stellt euch nicht der Welt gleich, ist die Luther-Übersetzung. Das stimmt auch, ist auch richtig, aber für mich ist das fast zu schwach. Also wir haben mal für den Kirchentag 2025, da war das ein Bibelarbeitstext oder ein Text für den Gottesdienst, da haben wir übersetzt, lauft nicht einfach mit der Masse. Also überlegt. Und deswegen ist das Denken so wichtig und für mich ein Schlüsseltext, diese Lebenspraxis, man ist nicht einfach, wir sind nicht einfach dagegen, sondern es geht darum, zu denken, den Kopf anzuschalten und zu überlegen, was ist es denn, ja, was führt ins Leben, die Weisung Gottes, dann wird euch deutlich, was Gott will, das Gute, das, was Gott Freude macht, das Vollkommene, sozusagen, woran orientieren wir uns, wenn wir handeln, wenn wir leben, wenn wir unseren Gottesdienst im Alltag der Welt leben, was sind unsere Maßstäbe, was sind die Kriterien und woran können wir das erkennen, was gut ist? Und da merkt man gleich, das ist auch etwas, was immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Und deswegen sind da nicht Individuen nur angesprochen, sondern da meint er die ganze Gemeinde.
Lucia, du hattest ja auch noch so einen weiteren Text aus Römer 12. Und ich finde es schön, wenn wir den jetzt nochmal lesen könnten, wo nochmal das so gezeigt wird, dass es ja einen einzigen Körper gibt, aber dieser Körper besteht aus uns allen. Ich finde, das würde jetzt gerade so an dieser Stelle so passen, ne?
Mache ich gerne. Das geht einfach weiter. Also Römer 12, ich fange da beim Vers 5 an. So sind wir, obwohl wir viele sind, doch ein einziger Körper in der Gemeinschaft des Messias. Einzeln betrachtet sind wir Körperteile, die sich füreinander einsetzen. Wir haben jeweils unterschiedliche Fähigkeiten, die uns in göttlicher Zuwendung geschenkt wurden. Wer die Gabe hat, prophetisch zu reden, nutze sie, um deutlich zu machen, welches Handeln dem Vertrauen auf Gott entspricht. Wer die Gabe hat, für andere zu sorgen, nutze sie zum Wohl der Gemeinschaft. Wer die Gabe hat, zu lehren, nutze sie, um andere am Wissen teilhaben zu lassen. Wer die Gabe hat, zu trösten, nutze sie, um andere zu ermutigen. Wer mit anderen teilt, sei aufrichtig dabei. Wer eine Leitungsaufgabe übernimmt, fülle sie mit Begeisterung aus. Also das finde ich so toll, wie du das übersetzt hast, Claudia. Es klingt so frisch und so schwungvoll. Bei allen Aufgaben kann ich mir wirklich Frauen oder Männer vorstellen, einfach Menschen, die sich engagieren und füreinander einsetzen. Ich muss das nicht immer so feministisch korrigieren im Kopf. Ich sehe es einfach an. Das ist ein anderes Bild. Da entsteht keine Amtskirche, sondern ein Kreislaufsystem, wie du es vorhin genannt hast. Also man gibt etwas, man erhält etwas und das bildet so ein Gewebe.
Und das Schöne daran finde ich, ich greife mal das Stichwort feministisch auf, ich muss da jetzt nicht unbedingt noch Frauennamen reinschreiben. Und das macht im Grunde genommen dieses Bild aus, dass sich das nicht nach Geschlecht entscheidet, wer etwas tut. Und das sieht man dann hinterher auch in der Liste am Ende, dass diejenigen, die kann man analysieren und sieht, also diejenigen, die sich wirklich für die Gemeinde engagieren und vielleicht sowas wie ja Aufgaben, ich spreche immer nicht von Leitung, weil es ist wirklich ein kleiner Haufen und Funktionen und Ämter und so weiter gibt's in dieser Zeit nicht, aber die wichtig sind, die verkünden und das Evangelium auslegen und so weiter, das hängt nicht an Geschlecht. Und das finde ich so wichtig, wenn man sich die ganzen Jahrtausende anguckt. Selbst die Reformation hat es ja nicht geschafft, dass Frauen das Priesteramt aller Gläubigen nehmen, sondern da mussten wir bis ins 20. Jahrhundert hinein warten. Aber in diesen frühen Gemeinschaften hat sich entschieden, wer welche Funktion hat, ja, wer welches Gottesgeschenk bekommen hat. Ich habe das in der Bibel in gerechter Sprache mit Fähigkeit übersetzt. Vielleicht müsste man es nochmal überarbeiten. Das steht da in dem Vers 6, den du zitiert hast. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt im Griechischen Charismata, also im Grunde genommen ja Gottesgeschenke bekommen. Und zwar durch göttliche Zuwendung, Charis, also Gott aus dieser ganzen Freundlichkeit, Zuwendung heraus schenkt den Menschen Fähigkeiten, Befähigung und die sind es, die dann wichtig sind für die Gemeinschaft. Und das ist toll. Also das, was so Leitungsaufgabe heißt, das ist irgendwo mittendrin, gar nicht am Anfang und am Ende. Die sind auch, also dieses Bild des Körpers ist ein wirklich antihierarchisches. Und das hat er sich nicht einfach jetzt kommt so, sondern ich denke, das ist das Programm dieser Gemeinschaften, dass da am Anfang ja, steht prophetisch reden, da drückt man sich immer drum, Prophetäulen, wie übersetzt man das eigentlich, ist es nicht übersetzt. Da geht es wirklich drum, die Zeichen der Zeit zu deuten, also zu sagen, was Sache ist. Ein Stück auch ja programmatisch zu sprechen und zu sagen, ich guck auf die Situation und jetzt versuchen wir herauszufinden, was ist denn dran, was ist denn, wie spricht die Tora, Gottes Wort, Gottes Weisung in die Gegenwart. Damit beginnt er. Das ist wichtig. Also sozusagen, wenn wir auf den Gott Israels vertrauen, was heißt das denn jetzt? Was müssen wir tun? Was ist dran? Wo müssen wir uns widersetzen? Und wo ist es doch besser, sich anzupassen? Damit beginnt er.
Also Claudia, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt einen ganz, ganz neuen Aspekt auf diesen Römerbrief bekommen, auf den Brief an die Gemeinde in Rom. Die Gemeinde in Rom, die Männer und Frauen, hast du uns sehr lebhaft vors Auge gemalt. Und ich muss noch lange darüber nachdenken, auch meinen inneren Blick nochmal zu verändern, obwohl ich ja schon viel über die Themen nachgedacht habe, ist auch durch die Lebendigkeit, mit der du das uns jetzt vorgetragen hast, mir nochmal ganz viel Neues bewusst geworden und ich möchte mich da ganz herzlich bei dir bedanken.
Ja, und ich hätte schon noch gerne einen kleinen Schlenker gemacht zum Übersetzen, Claudia. Ich habe ja auch für die Bibliengerechte Sprache das Lukas-Evangelium übersetzt und ich muss sagen, ich bin eigentlich da ganz naiv hineingestiegen. Ich habe gedacht, ja, das soll jetzt geschlechtergerecht sein und so, dann nehme ich einfach alle Übersetzungen, die ich kenne, lege sie nebeneinander, schaue, wer die beste gemacht hat und mache das dann auf feministisch. Und ich bin ja eigentlich schon in den ersten 5 Versen völlig gestrandet mit dieser Methode. Ich habe dann eine Gruppe gegründet, eine Übersetzungsgruppe, 5 Frauen aus Basel und Umgebung eingeladen, mit mir Woche für Woche zu arbeiten. Aber auch das führte nicht so weit, wie ich wollte, weil die alle nicht so viel Zeit hatten. Und meine Zeit, also ich musste ja irgendwann das abgeben, merkte ich, ich muss viel schneller arbeiten, als ich eigentlich dachte. Und es war ein ganz spannender Übersetzungsprozess mit diesen Frauen, mit den anderen Übersetzungen etc. Und jetzt möchte ich einfach von dir ein bisschen hören, wie bist du eigentlich eingestiegen in dieses Übersetzen und wie bist du herausgekommen? Kann man das überhaupt so sagen?
Ich bin überhaupt nicht herausgekommen. Also ungefähr seit 25 Jahren. Und jedes Mal und jetzt auch wieder, wir schauen gemeinsam auf den Text, überlege ich neu. Weil das ist ja auch so viel, ja, nicht nur Entscheidungen, sondern auch Erfahrung. Ihr habt gemerkt, jetzt habe ich ganz viel, deswegen habe ich das erzählt, über Phoebe geforscht oder über Tertius. Und plötzlich klingen die Worte wieder neu und ich überlege, Mensch, wie kann man das denn zum Ausdruck bringen? Also es ist ein unendlicher Prozess, dieses Übersetzen. Und es macht mir jedes Mal viel Freude. Und ich bin so ähnlich eingestiegen wie du, vielleicht ein ganz klein bisschen vorgewarnt. Es gab ja die Reihe herausgegeben von Hanne Köhler und Erhard Domey, der Gottesdienst in gerechter Sprache. Und wir haben schon die Perikopentexte, die Predigttexte einmal übersetzt. Und da habe ich auch mit dem Lukas-Evangelium ein paar Stellen übersetzt. Und ich war irgendwie fasziniert vom, ich sage jetzt mal Römerbrief, so hieß der bei mir früher auch noch. Und das ist ein, ja, deswegen ist das für mich toll, dass wir über Römer 12, Verse 1 bis 2 sprechen. Es ist eine Frage, das Denken zu erneuern. Das ist für mich Theologie, das ist Übersetzen. Es ist ein Denken und gleichzeitig ist es ein zutiefst spiritueller Prozess. Weil in dem Moment, wo ich mit anderen zusammen, also ich weiß gar nicht, welche Worte von mir sind und aus verschiedenen Gruppen oder aus verschiedenen Leseerfahrungen oder wenn ich darüber spreche, also übersetzen bedeutet, über die Texte zu sprechen und versuchen, denen eine gegenwärtige Stimme zu geben. Und entscheidend ist dieses Ringen um die Bedeutung. In dem Moment, wo ich eine Übersetzungsentscheidung aufschreibe, weiß ich eigentlich, wie vorläufig sie ist. Und das Entscheidende und das, was so viel Spaß macht, ist diese Suche nach dem, was es heute heißt. Und ich denke, so haben das die Menschen in den Gemeinden auch gemacht. Im Brief nach Rom sind unglaublich viele Zitate, Anspielungen auf die hebräische Bibel, auf das Erste Testament. Und dem haben sie versucht, eine Stimme zu geben in der Gegenwart im ersten Jahrhundert. Und die Aufgabe und für mich ist deswegen dieses Übersetzen ein sehr theologischer Prozess und zugleich spiritueller Prozess, der wirklich unabgeschlossen ist.
Also Claudia, ich glaube, damit können wir das Gespräch hier fast ohne Worte nochmal beenden, weil das ist jetzt zu mir so rübergekommen, dass ja auch unser Gespräch auf diesem Weg ist, Texte immer wieder neu zu erkennen und die Gespräche, die wir in unserem Podcast führen, auch immer ein Stück auf diesem Weg sind, genau in die Texte zu gucken, sie für den Alltag zu lesen und auch die Spiritualität darin für uns immer wieder neu lebendig werden zu lassen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mit uns geredet hast. Es hat mich sehr bereichert.
Wir haben gesehen, wie einzelne, auch kleine Worte sich verändern und eine große Wirkung entfalten. Und wie das Paulusbild changiert, wechselt, ganz sich transformiert durch diese Übersetzungsarbeit. Das ist ja das, was wir auch so gerne machen, Ulrike, die Texte einfach ernst nehmen, wirklich fragen, was steht da und was heißt das heute? So entsteht neues Denken und das macht einfach Spaß. Das ist einfach, für mich ist Denken wie Duschen. Ich fühle mich dann einfach lebendig. Also danke für dieses Gespräch, Claudia.
Aber dann darf ich doch wenigstens mit Worten des Paulus mich verabschieden. Wer solidarisch mit anderen lebt, soll es heiter tun. Eure Liebe sei ohne Hintergedanken, nennt das Böse beim Namen und werft euch dem Guten in die Arme. Also aktueller kann es nicht sein. Ich danke euch für dieses schöne Gespräch.
Danke, Claudia.
Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.eaberlin.de/feministische-Bibelgespräche.